Vielen Dank, Günther, für die liebe Begrüßung. Wir fühlen uns wohl bei euch, schön wieder bei euch sein zu dürfen. Ja, der Herr hat mir was aufs Herz gelegt. Ich war so einige Male jetzt bei euch. Das ist ja auch immer so ein Kennenlernen. Man spürt eine Atmosphäre ab, man lernt den einen oder anderen etwas näher kennen und so hat man auch eine andere Möglichkeit, sich auf den Gottesdienst vorzubereiten, zu beten. Und ich nehme euch einfach mal mit rein in den Weg, wie die meisten Gastsprecher so ihre Botschaft bekommen. Im Allgemeinen ist es so, du überlegst und betest zu Gott, was ist wohl dran? Dann sagt Gott so irgendwas, eine Richtung, und dann gehst du an dein Predigtarchiv und holst da irgendetwas raus, was du schon mal irgendwo am besten 3-4 Mal gepredigt hast, und das nimmst du und das packst du in die Mikrowelle und drückst auf den Knopf und nach 30 Sekunden ist es wieder heiß und dann gehst du in die Kirche und dann predigst du das. Das ist eigentlich Gastpredigt und ist auch gut so, weil man muss nicht jedes Rad wieder neu erfinden. Vor diesem Sonntag war es so, dass Gott uns etwas aufs Herz gelegt hat für euch, das frisch ist. Ich werde über eine Bibelstelle sprechen, über die ich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, noch nie gepredigt habe, und werde das heute für euch tun und möchte euch einfach vorwarnen. Es ist Urlaubszeit, ich weiß, die einen oder anderen fehlen, ich weiß, es ist so ein bisschen eine Zeit, wo man denkt, es ist eine gute Zeit, um einfach so, so was Seelenkraulendes zu bekommen, was uns dann wieder für die nächsten 2 Wochen ein gutes Gefühl gibt. Nein, ich möchte euch Gottes Wort predigen, ich möchte euch herausfordern und ich glaube, ich möchte euch ein bisschen provozieren heute Morgen. Ist das okay für euch? Wenn nicht, müsst ihr hinterher zu Günther sagen, lad den nicht wieder ein. Das ist, ich kann damit leben. Ich habe die Altersmitte überschritten, von daher alles in Ordnung. So, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Günther sagt es schon, diese Kirche heißt Lighthouse Church. Und das soll was zum Ausdruck bringen. Da leuchtet ein Licht und ein Leuchtturm. Also wer hier von der Küste ist, weiß das. Ich bin auch mal zur See gefahren und weiß es auch daher. Ein Leuchtturm ist meilenweit übers Meer zu sehen. Und das ist auch das Ziel, dass er von Weitem schon Licht strahlt, dass seinem Schiff die Richtung gibt, das es fahren muss, um nicht auf irgendwelche Klippen oder Sandbänke oder ins Wattenmeer abzudriften. So, das ist die Idee eines Leuchtturms. Und Jesus in Matthäus Evangelium Kapitel 5, ihr wisst das in der Bergpredigt, sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Weil es ist eine ziemlich krasse Aussage, weil er stellt es auch nicht zur Option, wollt ihr das Licht der Welt sein? Gegebenenfalls werdet ihr das Licht der Welt sein, sondern es ist ein klarer Aspekt unserer Identität in Jesus Christus, dass wir miteinander das Licht der Welt sind. Und hey, wenn ich darüber nachdenke, dann gibt mir das eine gewisse Ehrfurcht und einen gewissen Respekt, weil es eine ungeheuer große Verantwortung mit sich trägt. Stimmt das? Du und ich, wir sind dazu berufen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Salz der Erde. Was macht Salz? Wenn du Salz auf dein Steak streust und falls du Veganer bist, falls du Salz auf dein Tofu-Steak streust, dann hat das Salz die Eigenschaft, dass es sich auflöst und in die Materie eindringt und die Substanz verändert und einen Geschmack gibt und eine Konservierung gibt und einfach das Ding durchdringt und zu etwas Besserem macht. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Identität in dieser Welt. Hey, wir sind dazu gerufen, Salz und Licht dieser Erde zu sein. Und ich sage noch was, um das Ganze noch etwas dramatischer zu gestalten. Das soll jetzt so richtig so eine epische Dimension bekommen. Du und ich, wir werden eines Tages vor Jesus stehen und wir werden mit ihm darüber sprechen, inwieweit wir Salz und Licht dieser Erde waren. Ich weiß, es klingt ernüchternd und wir denken, wir sind doch erlöst und wenn Jesus kommt, dann gehen wir in den Himmel und dann ist alles, ja, das stimmt. Wir gehen alle in denselben Himmel, Amen. Wir werden alle den gleichen Herrn sehen, verherrlicht und auferstanden, und das ist gut. Aber bevor diese Ewigkeit wirklich startet, wird der Herr mit uns darüber sprechen, was wir aus unserem Leben gemacht haben. Die Bibel sagt es ganz deutlich, kannst du selber nachlesen, es ist nicht mein Thema, deswegen nur die Bibelstellen, lies sie als Hausaufgabe. Römer 14, Vers 10, lies den 1. Korintherbrief, Kapitel 3 und 4 und du wirst feststellen, dass unser Leben hier auf der Erde nicht nur dazu da ist, Raum zu schaffen, Jesus kennenzulernen, sondern es ist auch dazu da, in diesem Leben auf dieser Erde Salz und Licht zu sein und wir werden in der Ewigkeit unterschiedliche Verantwortungen in der Ewigkeit tragen und die sind daran geknüpft, was wir aus diesem Leben auf der Erde gemacht haben. So, ich möchte das heute Morgen in dieser Brisanz einfach vor euch bringen, weil ich empfinde, dass Gott da an eurem Herzen rütteln und schütteln möchte und auch etwas mit euch vorhat. Ich werde heute Morgen mit euch über drei Thesen sprechen wollen und ich sage euch die schon vorab, weil dann wisst ihr, was auf euch zukommt und ihr wisst, dass wenn die dritte These genannt ist, dann ist so ungefähr Schluss mit der Predigt, außer ihr wisst ja, Pfingstprediger verlängern ist am Ende, das kann ja mal passieren. Die erste These ist, der volle Segen Gottes liegt auf einem sichtbaren, attraktiven und einladenden Glauben. Ich sage den Satz nochmal, der wird uns noch wieder begegnen im Laufe der nächsten Minuten. Der volle Segen Gottes. Irgendjemand hier, der den vollen Segen Gottes haben möchte. Der volle Segen Gottes liegt auf einem sichtbaren, und damit meine ich einen attraktiven und einladenden Glauben. Das ist die erste These, der erste Gedanke. Der zweite wird sein, hey, du wirst beobachtet. Und ich möchte, dass wir das Bewusstsein haben, dass andere unseren Glauben prüfen. Und wenn wir das wissen und verstehen, liegt darin ein großes Wachstumspotenzial. Du und ich, wir werden beobachtet. Und in diesem Bewusstsein, dass andere unseren Glauben prüfen, liegt ein großes Wachstumspotenzial für uns selber. Und die dritte These ist, hey, Kirche ist kein Club für anspruchslose Insider. Kirche muss sich zeigen können. Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da, habe ich gehört, einige sind in Urlaub hier. Der erste Teil der Predigt wird völlig auch für dich sein. Der zweite Teil der Predigt, vielleicht kannst du davon etwas mitnehmen in deine Kirche, aber der wird auch speziell für euch Lighthouse Wilhelmshaven sein. Die Kirche ist kein Club für anspruchslose Insider, sondern die Kirche muss sich dieser Welt als ein Lighthouse, als ein Licht zeigen können, muss einladend sein und attraktiv sein. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich bete, dass du dein Wort heute Morgen lebendig machst. Ich bete, dass du dein Wort mit einer Kraft salbst. Und ich bete, dass du jedem von uns ein offenes Herz gibst, dein Wort zu hören, es anzunehmen, es in uns aufzunehmen. Und Herr, lass es durch unsere Ohren und unser Gehirn bis in unser Herz hineinfallen und dort eine Veränderung für uns persönlich und für diese Gemeinschaft in die Zukunft hinein freisetzen. Im Namen Jesu Christi, himmlischer Vater. Amen. Amen. Ich lese mit uns aus dem 2. Petrusbrief, dem 1. Kapitel, die Verse 2 bis 11, etwas längere Passage, aber ich unterbreche zwischendrin mal ein bisschen. 2. Petrus 1, Kapitel 1, Verse 2 bis 11. Mein Wunsch für euch ist, und ich könnte sagen, das ist auch mein Wunsch für euch. Also Petrus schreibt das an glaubende Menschen und sagt, mein Wunsch für euch ist, und genauso bin ich heute Morgen hier, ich spüre, dass mein Wunsch geleitet durch den Heiligen Geist Gottes für euch ist, genau das, was Petrus hier schreibt, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Das ist mein Wunsch für euch. Gnade von Gott, Frieden und Jesus immer besser kennenlernen. Vers 3 sagt, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Der Vers ist der Hammer, oder? Vielleicht sagst du einmal zu der Person neben dir, ich hoffe, da sitzt jemand, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Du kannst ein Leben führen, das Gott gefällt. Das Potenzial ist da. Und ich möchte euch das auch als Kirche zusprechen. Das, was ihr als Kirche braucht, ist da. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Leben, in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Erinnert ihr euch noch an die erste These? Da muss was sichtbar werden. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Und jetzt hör gut zu, ein vorbildliches Leben aber führt zu einer tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser Liebe schließlich die Liebe zu allen Menschen. Ich muss hier einmal kurz einhaken, weil das, was Petrus hier malt, ist praktisch eine Spirale. Er sagt, das beginnt an diesem Punkt, dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und wenn du den Rundlauf beendet hast, fängt es wieder von vorne an und du wächst weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Lass mich dir diese Spirale noch einmal vor Augen malen. Hier malt Petrus dir die Spirale deines geistlichen Wachstums vor Augen. Er sagt, es beginnt damit, dass du glaubst. Und Glaube führt dazu, dass du vorbildlich leben willst. Und vorbildlich leben zu wollen, führt zu einer tieferen Beziehung mit Jesus, weil du merkst, dass du ihn brauchst. Und die tiefere Beziehung führt zu mehr Selbstbeherrschung. Mehr Selbstbeherrschung führt zu mehr Geduld. Mehr Geduld zu mehr Ehrfurcht vor Gott. Mehr Ehrfurcht zu mehr Liebe zu den Gläubigen. Und die Liebe zu den Gläubigen zu mehr Liebe für alle Menschen da draußen. Und wenn du mehr Liebe für alle Menschen da draußen hast, führt es dazu, dass du vorbildlich leben willst. Wenn du vorbildlich leben willst, weißt du, dass du Jesus noch tiefer brauchst. Und so wächst du in dieser Spirale immer weiter und immer mehr zu Gott hin, um in die Lage zu kommen, die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, auch umzusetzen. Petrus fährt dann fort und sagt, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlendes Leben führen. Irgendjemand hier, der ein sinnvolles Leben führen möchte? Das ist die Bedienungsanleitung dazu. Und die ist einfacher als eine IKEA-Bedienungsanleitung, um einen Schrank aufzubauen. Stimmt das? Je mehr du sinnvoll leben willst und ein auf andere ausstrahlendes Leben führst, wer nicht so handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Irgendjemand hier, der nicht stolpern und nicht von Gott abfallen möchte? Okay, dann zeige, wozu Gott dich berufen hat. Weil wenn du zeigst, wozu Gott dich berufen hat, wirst du alles tun, um nicht zu stolpern und zu fallen. Weil das ist dann peinlich. Das ist eine menschliche Reaktion. Du passt auf dich auf, immer in dem Moment, wo du weißt, dass jemand anderes dich sieht. Stimmt das? Komm ganz im Ernst, ist die Wahrheit oder nicht? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Menschen, die im Auto fahren und die sich unbeobachtet fühlen, meistens popeln? Muss mal drauf achten. Ist die Wahrheit. Aber hätten sie ein Cabrio und würden an der Ampel stehen, kann ich dir sagen, wie sie in ihrem Auto sitzen. In absolut cooler Pose. Sobald du beobachtet bist, achtest du darauf, wie du dich verhältst. Und lass mich dir eine Sache sagen. Es gibt drei Parteien, die dich beständig beobachten. Die beste Partei ist Gott. Er beobachtet dich. Er schaut auf dich und er sagt, ja, das ist mein Junge, das ist mein Mädchen, Halleluja. Das sind sie, die ich berufen habe. Das ist Gott, der schaut auf dich und er freut sich über dich. Und dann gibt es den Teufel, der schaut auch, der beobachtet dich auch. Und der denkt sich, ich warte, bis sich das Schäfchen unbeobachtet fühlt. Und sobald es den Finger in die Nase steckt, um zu popeln, dann hake ich ein. Dann stelle ich ihn bloß. Dann lasse ich ihn auf die Nase fallen. Und dann gibt es die Menschen um uns herum. Und lasst uns mal völlig bewusst sein, die Menschen um uns herum beobachten uns. Und nicht nur die Fremden, ich meine auch die Menschen um dich direkt herum. Deine Familie, deine Kinder, deine Nachbarn, deine Kollegen, die Menschen um dich herum, die beobachten dich. Und lass mich dir sagen, du bist immer Vorbild, egal wie du lebst und was du tust. Vorbild bist du immer, stimmt das? Ist nur die Frage, ob du ein gutes oder schlechtes Vorbild bist. Aber irgendjemand sieht immer das, was du tust und er wird sich überlegen, will ich dem folgen oder will ich dem nicht folgen? So, das ist das, was geschieht. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Und dann trittst du ein und du trittst vor diesen Richterstuhl Gottes und dann wird Jesus dir sagen, hey, du hast deinen Lauf gut und treu vollendet. Tritt ein in die Freude deines Herrn. Wollen wir an dem Punkt ankommen? Ich will da ankommen. Ich möchte heute Morgen mit euch drei dieser Verse herausgreifen und noch ein ganz klein bisschen vertiefen in den nächsten Minuten. Der erste Vers, der mir wichtig ist, ist der dritte. Da heißt es, denn in dessen göttliche Kraft, in Jesu göttlicher Kraft, hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. In Jesus hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wenn ich davon rede, Glauben zu zeigen, rede ich nicht von einem Pharisäertum. Ich rede nicht davon, dass wir, sobald wir in der Kirche das Mikro in die Hand nehmen, die Stimme verstellen und ganz heilig sprechen. Ich rede nicht davon, dass wenn wir wissen, dass uns jemand anschaut, wir uns plötzlich anders verhalten, als wie wir sonst sind. Ich rede hier davon, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist von innen heraus verändert und aus uns das herausstrahlt, was wir von innen her auch sind. Aber Gott hat uns das auch gegeben. Wir haben alles, um erfolgreich in diese eben genannte Wachstumsspirale einzusteigen. Aber dann werden wir uns nicht auf dem Sofa verändern, indem wir darauf warten, dass wir uns verändern, sondern wir müssen mit Gott die Spirale durchlaufen und von Schritt zu Schritt uns weiterkämpfen. Und da ist auch unser Einsatz, unsere Entscheidung und unsere Eifer gefragt. Der achte Vers sagt, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlendes Leben führen. Ich möchte dich gleich kurz hineinnehmen in ein paar Gedanken dazu, wie dein individuelles Leben Salz und Licht für die Welt ist. Unser Leben als individueller Gläubiger strahlt auf andere. Und dazu sind wir berufen, das ist unser Auftrag. Und der zehnte Vers sagt deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Hey, bei liebe Freunde, da steht wörtlich Brüder und das meint die Geschwister der Kirche. Also euch gemeinsam als Lighthouse hat Gott dazu berufen, zu zeigen, dass ihr von ihm erwählt seid. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr als Kirche und Einzelne nicht stolpern und nicht von Gott abfallen. Unsere Gemeinschaft, unsere Kirche zeigt, ob wir unsere Berufung ernst nehmen. Der volle Segen Gottes liegt auf einem sichtbaren, auf einem attraktiven, auf einem einladenden Glauben. Der Titel dieser Predigt wäre, wenn du dir einen Titel geben willst, Achtung, du wirst beobachtet. Achtung, du wirst beobachtet. Aber nochmal, die gute Botschaft ist, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Der erste Gedanke, auf den ich jetzt mit euch noch kurz eingehen möchte, ist der erste von zweien und dann kommt schon der Schluss, also keine Sorge um das Essen, das auf dem Herd steht und so. Dein persönlicher Glaube ist keine Privatsache. Dein persönlicher Glaube ist keine Privatsache. Ich finde es interessant, wie wir als Kirche heute den Glauben auch individualisieren, weil das in unserer Kultur gerade so Hype ist, ganz individuell zu leben. Jeder für sich und auf seine Art und so, wie er will. Das ist aber nicht die Kultur Gottes und auch nicht die Kultur der Bibel. In der Bibel war Glaube Gemeinschaftssache und vor allem war Glaube eine öffentliche Sache. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich liebe ja zum Beispiel Bekehrungsaufrufe am Ende der Predigt. Aber wisst ihr, wie wir inzwischen den Bekehrungsaufruf gestalten? Wir sagen, schließt mal alle eure Augen, damit jeder für sich ein bisschen Privatsphäre hat. Und dann hebst du unauffällig deine Hand, dann sehe ich dich und dann bete ich für dich mit. Und dann war das der Bekehrungsaufruf. Ich erinnere mich noch, als wir zum Glauben gekommen sind, war der Bekehrungsaufruf anders. Der war sogar immer ein bisschen tricky vom Prediger eigentlich. Der war nämlich, schließt mal alle eure Augen, alle haben die Augen geschlossen. Wenn du dich bekehren willst, heb deine Hand. Dann hat man seine Hand gehoben. Dann wurde gesagt, wenn du dich gemeldet hast, steh auf. Und wenn dann mehr als einer aufgestanden sind, hat man gesagt, und jetzt kommt nach vorne. Und dann hat man öffentlich bekannt, ich gehe jetzt zu Jesus. Und das ist eigentlich auch, wie Glaube gelebt wird. Ist keine Privatsache. Ist ein öffentliches Bekenntnis. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlendes Leben führen. Du wirst beobachtet und in diesem Bewusstsein, dass andere deinen Glauben prüfen, liegt das große Wachstumspotenzial. Wer im Bekehrungsaufruf nach vorne läuft und sagt, hier bin ich und ich gebe mich Jesus, ist viel, viel sicherer im Herrn gegründet als der, der sich gemeldet hat und dann zu Hause auf seinem Sofa darüber nachdenkt, dass er jetzt auch zu Jesus gehört. Aber wie sage ich das überhaupt jemandem und wenn ja, bis wie viel? Herr, lass mich dir ein paar Fragen stellen, weil ich will es nicht so lang ziehen heute Morgen. Wissen die Menschen, die du kennst, dass du Christ bist? Wissen die das? Und wissen die das, weil du denen das gesagt hast? Oder würden die das auch an dir erkennen, ohne dass du es sagst? Das ist eine fiese Frage, oder? Aber gibt es in der Art und Weise, wie du lebst, irgendetwas, das den Menschen attraktiv erscheinen würde, dass sie so neugierig machen würde, dass sie dich fragen würden, sag mal, was ist denn mit dir los? Wieso ist dein Leben so voller Frieden, so ausgeglichen? Und ich weiß ja, du hast auch Probleme und Herausforderungen, aber wieso schaffst du es, in so einer Kraft und Geduld, in so einer Ausdauer damit umzugehen? Warum ist dein Leben so anders als das von allen anderen Menschen? Das ist die Idee, die Jesus mit unserem Leben hat. Dass es ausstrahlt, dass es etwas ausstrahlt auf die Menschen um uns herum. Würden andere an dir erkennen, dass du Christ bist, dass du zu einer Kirche gehörst, auch wenn du es niemandem sagen würdest? Ich erinnere mich, als inzwischen wohnen wir in einer Wohnung, wo man nicht so sehr sieht, was wir machen, weil das Grundstück ist nach hinten und die Auffahrt ist relativ lang und die Nachbarn sind sonntags morgens im Allgemeinen auch noch nicht auf der Straße oder in ihrem Garten oder sowas. Aber ich erinnere mich noch, als wir in Mormaland gewohnt haben, da war das so eine Siedlung, wo jeder Nachbar wusste, was der andere macht, weil man hat einfach in die Gärten reingeguckt und sich gesehen. Und unsere Nachbarn wussten alle, um 9:30 am Sonntagmorgen fahren Kassebaums in die Kirche. Das war für die klar, das haben die gesehen, weil jeden Sonntag 4 Personen, 2 Erwachsene, 2 Kinder und bevor sie losgefahren sind, sind sie noch verrückt rumgelaufen, um den Hund wieder einzufangen und so weiter. Die fahren jetzt sonntags morgens in die Kirche und das wusste einfach jeder Nachbar. Und wir waren in diesem Punkt treu, weil wir auch wussten, es ist etwas, was aus unserem Leben herausstrahlt auf andere. Und glaub mir, wenn du jeden Sonntagmorgen aufstehst, dein Haus verlässt und dich immer jemand dabei sieht, er wird dich irgendwann fragen, warum du so früh aufstehst und so früh losgehst und so weiter. Es ist der Aufhänger für ein Gespräch. Warum ist ein Gottesdienst es wert, den Sonntagvormittag zu opfern? Für die wirkt es ja so, als wäre es ein Opfer. Für uns ist es Gewinn, oder? sollte sein. Aber lasst mich ganz ehrlich zu euch sein, ich war ja schon ein paar Mal hier. Mir fällt hier was auf. Darf man ehrlich bei euch reden? Ja, was willst du machen? Ich habe das Mikro auch schon in der Hand. Ich sehe jeden Sonntag sehr unterschiedliche Gesichter. Also ich kann ehrlich gesagt gar nicht so sagen, okay, heute sind Ferien, das ist außer Konkurrenz, da sind Leute nicht da und so. Aber in diesen viermal, fünfmal, die ich hier war, keine Ahnung, so circa, habe ich so viele unterschiedliche Menschen gesehen und kaum jemanden jedes Mal. Das fällt auf. Denk mal darüber nach. Weil es ist Teil unseres Lichtseins, bestimmte Dinge für Jesus einfach zu tun. Achso, das war übrigens der ehrliche Moment in dieser Predigt. Ich mache mal weiter, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen. Das ist der Hammer, oder? Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und jetzt versteh das nochmal mit mir zusammen. Der volle Segen Gottes liegt auf einem sichtbaren, einen attraktiven, nach außen strahlenden, einladenden Glauben. Macht der Glaube, den du lebst, neugierig darauf, Jesus kennenzulernen. Und übrigens die zweite These von dreien, du wirst beobachtet im Bewusstsein, dass andere deinen Glauben prüfen, liegt das große Wachstumspotenzial. Hey, leb deinen Glauben und leb ihn sichtbar. Folg Jesus und folg ihm als ein lautes Bekenntnis seiner Gegenwart, seiner Güte, seiner Herrlichkeit auf dir. Der zweite Gedanke. Die Kirche ist kein Club für Insider. Kirche muss sich zeigen können. Petrus schreibt, deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Ich habe in meinem Glaubensleben eine Sache gelernt über Kirche. Und ich liebe Kirche. Also Kirche ist die Idee Gottes. Gott liebt Kirche. Und wenn du es Gemeinde nennen willst, weil Kirche für dich zu kirchlich klingt, dann nenn es Gemeinde oder nenn es Versammlung oder nenn es, wie du es nennen willst. Ich nenne es Kirche, weil Gott liebt einfach seine Kirche. Die ganze Bibel spricht davon, dass Jesus kommt, um seine Gemeinde, seine Kirche zu sich zu holen. So, Gott liebt Kirche und ich auch. Und ich habe was über Kirche gelernt. Es gibt Kirchen mit Krisen und es gibt Kirchen ohne Krisen. Stimmt das? Das stimmt nicht. Jede Kirche hat mal Krisen. Aber es gibt Kirchen mit Dauerkrisen und es gibt Kirchen, die Krisen überwinden. Das habe ich gelernt. Und ich habe dabei Folgendes festgestellt. Kirchen, die ihre Krisen überwinden, haben einen Blick, der aus der Kirche rausgeht, in die Gesellschaft, in die Stadt, in der sie sich befinden. Und ihr einziges Denken und Ziel ist es, wie retten wir diese Stadt? Das sind die, die ihre Krisen überwinden. Und dann gibt es die, die dauernd in Krise sind. Und das sind die, die den Blick nach innen gerichtet haben, auf all die Dinge, die uns irgendwie nicht gefallen. Wenn ich über meine Kirche nachdenke, die Riverside in Vena, dann gibt es eine Menge Dinge, von denen ich wahrscheinlich sagen würde, das gefällt mir eigentlich nicht. Also erstmal ist eine jüngere Generation am Ruder als ich, also die haben andere Ideen, andere Gedanken, gar keine Frage. Und die alten Lieder, diese schönen alten Lieder, die damals, die mit dem Blut und der Buße und der Umkehr und so weiter, die werden nicht mehr so gesungen, es werden jetzt andere Lieder gesungen. Und außerdem mag ich sowieso eigentlich lieber Country Western Worship oder so. Also es gäbe vielleicht Dinge, die mir nicht gefallen. Und wenn ich mich darauf fokussiere und das zu meinem Blickwinkel mache, dann werde ich in meiner Kirche verbittern. Stimmt das? Das ist so, oder? Es ist einfach so. In jeder Kirche gibt es 295.000 Punkte, die einem nicht gefallen. Aber es gibt eine Sache, die genial ist. Jesus Christus hat sein Blut vergossen, sein Leben gegeben, ist gestorben, ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren, er lebt, er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, damit du und ich von Gott alles haben, um diese Menschen da draußen für ihn zu gewinnen. Und in dem Moment, wo wir das zu unserem Blickwinkel machen, kann ich dir eine Sache versprechen, schriftlich geben mit Unterschrift und Siegel. Dann sind wir eins im Geist und haben eine Einheit untereinander, die unerschütterlich ist. Es gibt so ein großes Missverständnis über den Begriff der Einheit und der Einheit im Geist. Es wird gedacht, das bedeutet, da haben dann alle genau die gleiche Idee und folgen genau dem gleichen Muster. Und alle tragen plötzlich die gleiche Brille wie Günther. Wollte ich gerade Helmut nennen, ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht ist es... Du hast bestimmt die Helmut-Salbung, was auch immer das bedeutet. Ah, das ist das. Das ist nicht Einheit. Gott hat uns alle individuell gemacht. Und ich will dir noch was sagen. Auch in der Theologie müssen wir nicht alle ganz exakt die gleiche Meinung haben. Oh, das erschüttert den einen oder anderen. Ist aber die Wahrheit. Weißt du, ob die Entrückung vor, in der Mitte oder nach der Trübsal ist, ob Gott die Welt in 6 Tagen oder doch in einem längeren Zeitraum gemacht hat, wie es aussieht, wenn der Herr wiederkommt. All diese Dinge sind diskutierbar. Und man darf dazu eine feste Meinung haben, man darf sie auch vertreten. Und wenn du predigst, darfst du sie sogar verkündigen, wenn du völlig überzeugt bist, dass du genau weißt, was du sagst. Aber es kann durchaus sein, dass man im Detail unterschiedlicher Meinung ist. Ist das richtig? Das kann sein, oder? Aber an einem Punkt sind wir uns alle einig. Jesus ist für uns gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er ist der Sohn Gottes, Gott selber, ganz Mensch geworden. In diesen Punkten, da sägen wir nicht dran, stimmt's? Da sind wir eins, da brauchen wir Einheit, weil darin liegt die rettende Kraft des Evangeliums. In allem anderen, hey, hör dir den Prediger an, den du willst, aber hör dir Gute an, aber nicht irgendwie so. Aber wir müssen nicht über Pillepalle diskutieren. Aber eine Frage dürfen wir uns stellen. Und ich weiß, diese Frage ist herausfordernd und die ist schmerzhaft. Ich habe sie mir über unsere Kirche oft gestellt, vor allem als ich selber in Leitungsverantwortung war. Jetzt bin ich da entspannter, weil ich predige da und dann sage ich, was ich denke, aber ich muss es ja nicht umsetzen alles. Also ich meine, das, was ich predige, muss ich menschlich gesehen umsetzen, aber nicht in der Leitung oder so. Aber diese Frage ist eine Frage, die wir uns immer wieder, und die sollten sich nicht nur die Leiter, sondern die sollte sich jedes Glied der Kirche stellen, und zwar wieder und wieder. Frag dich einmal selbst, ist deine Kirche ein attraktiver Ort? Und ich weiß, da kann man schnell Ja sagen. Weil es ist ja, gerade wenn du prägend dabei bist, ist es in deiner Kirche genauso, wie du es magst. Aber die Fragestellung sollte man aus folgendem Blickwinkel betrachten. Würdest du anspruchsvolle Gäste mitbringen? Die Frage war jetzt ziemlich fies, ne? Lass mich das nochmal erklären. Also, für Gott ist jeder Mensch gleich wertvoll. Stimmt das? Ja, komm, da hättet ihr jetzt ganz laut Amen sagen müssen. Für Gott ist jeder Mensch gleich wertvoll. Richtig. Also, wenn es mir gelingt, einen Menschen, der obdachlos lebt, in der Fußgängerzone zu gewinnen, dass er am Sonntag mit mir in die Kirche kommt und er hier das Evangelium hört und sein Leben Jesus gibt und vielleicht weiterzieht und nie wieder gesehen wird, ist es für Gott ein mega Highlight. Es ist absolut unbezahlbar wertvoll. Stimmt das? Okay, aber lass mich ehrlich zu dir sein. Wir sind unter uns, ich darf völlig ehrlich sein, oder? Und die, die hier in Urlaub sind, ihr dürft es nicht weiter. Was in Wilhelmshaven passiert, darf man woanders nicht weiter erzählen. Um ehrlich zu sein, einen Menschen, der in der Fußgängerzone auf der Straße wohnt, traue ich mich so ziemlich an jeden Ort mitzunehmen, weil sein Anspruch davon, was qualitativ hochwertig ist, was angenehm ist, wird ziemlich niedrig sein. Der wird sich freuen, wenn er im Winter in einem warmen Raum mal 2 Stunden Gottesdienst feiert und am Ende eine Tasse Kaffee kriegt. Das ist für den persönlich ein Highlight, egal wie es ist. Seid ihr da bei mir? Okay, aber der Nachbar von uns, der dreimal im Jahr in Urlaub fährt, einen großen Volvo auf der Auffahrt stehen hat, der studiert hat, der seine Wohnung dekorativ eingerichtet hat und seinen Garten picobello hat, das ist meine Frage. Nimmst du den mit in den Gottesdienst, in den du gehst? Und wenn du ihn mitnimmst, was ist sein Eindruck? Die Frage ist gemein, oder? Okay, pass auf. Der Prophet Haggai sagt den Israeliten, liebe Freunde, ihr baut euch getäfelte Häuser und das Haus des Herrn ist ein Trümmerhaufen, weil eure Prioritäten falsch sortiert sind. Und ich wiederhole nochmal einen Gedanken. Lass mich diesen Satz noch einmal sagen. Jesu göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ich sage diese These nochmal, die Kirche ist kein Club für anspruchslose Insider. Kirche muss sich zeigen können. Und dazu helfen diese Fragen. Würde dein Nachbar, wenn du ihn mitbringst, den Gottesdienst genießen können? Auch wenn er überhaupt keine Ahnung von Kirche hat und von Glauben und was das bedeutet. Ist in eurer Mitte eine Einheit, eine geschwisterliche Verbundenheit zu spüren? Und ist die Qualität der sichtbaren Kirchenarbeit wirklich vorzeigbar? Mich haben diese Fragen früher echt belastet, weil wir als Christen oft Dinge machen, die für uns verständlich sind, für uns ganz klar sind, aber für den Menschen von draußen absolut nicht nachvollziehbar sind. Aber wozu machen wir dieses Ding? Wir machen es doch nicht, damit, na, wir machen es auch ein bisschen, damit wir am Ende im Himmel ankommen, gar keine Frage. Aber wir machen es doch eigentlich, damit wir die Welt für Jesus gewinnen. Ich mache diese Pause extra. Das ist diese, der Heilige Geist kann mal ganz kurz klopf, klopf machen, Pause. Denn dessen göttliche Kraft, Jesu göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Hey, okay, ich will euch auch ermutigen. Ich predige schon eine halbe Stunde. Ich nehme mir noch 7 Minuten. Pass mal auf. Alles, was ihr braucht als Lighthouse Church in Wilhelmshaven, ist da. Woher ich das weiß? Weil genau du hier heute Morgen gerade sitzt. Es ist alles da. Nur lass mich dir auch sehr deutlich sagen, nur weil das alles da ist, fallen die Dinge, die man braucht, jetzt nicht einfach in der Zukunft vom Himmel. Die Lobpreisleiter werden nicht vom Himmel fallen und plötzlich dastehen und dann ist da eine Band mit Keyboard und Schlagzeug. Und die Kinderdienstmitarbeiter werden nicht alle plötzlich vom Himmel fallen und dann sind sie da und sitzen in dem Raum und kümmern sich fröhlich um die Kinder. Und die, die begrüßen und die, die reinführen und die, die den Garten machen und den Parkplatz sauber machen und die hier drinnen sauber machen und die dekorieren, die werden nicht einfach vom Himmel fallen und sind plötzlich da. Sondern jeder von euch muss sein Potenzial in sich entdecken und ans Licht bringen und nach außen zeigen. Und wenn jeder seinen kleinen Baustein beiträgt, dann ist am Ende alles da. Schritt für Schritt mit einem Prozess, mit Wachstum und Arbeit und Schmerz und auch mal Reibereien. Und manchmal wird man nicht so wahrgenommen, wie man gerne möchte. Ich werde in unserer Kirche völlig verkannt. Ich bin eigentlich, in mir drinne schlummert ein Lobpreissänger. Ich weiß das und ich singe gerne, aber sie haben es mir verboten. Die lassen mich nur predigen. Naja, okay, die Wahrheit ist, sie haben eigentlich recht. Und weißt du, das Ding ist, so müssen wir auch lernen, unsere Begabungen zu entdecken, aber auch zulassen, dass uns andere mit darauf hinweisen, wo unsere Begabungen sind, damit wir den richtigen Platz einnehmen und nicht in der Traumwelt leben. So, hey, ich sag's nochmal, was wir brauchen, ist da. Die 3 Thesen, nur nochmal kurz zusammengefasst. Der volle Segen liegt auf einem sichtbaren, attraktiven und einladenden Glauben.
ist die erste. Die zweite, du wirst beobachtet. Merkt ihr das? Du wirst beobachtet von Gott, vom Teufel und von Menschen. Und in diesem Bewusstsein, dass andere deinen Glauben prüfen, liegt dein großes Wachstumspotenzial. Und die dritte These, dieses Haus, die Lighthouse Church, ist kein Club für anspruchslose Insider, sondern Kirche muss sich zeigen können. Euer Name sagt es, ihr sollt Licht sein für ganz Wilhelmshaven. Erfahrbar, sichtbar, greifbar. Schlussgedanke, Schlusspunkt. Mit der Kraft Gottes können wir in diese Wachstumsspirale einsteigen, als Einzelne und auch als Gemeinschaft. Ein vorbildliches Leben aber führt zu einer tieferen Erkenntnis Gottes. Fang da an, zeig dich und deinen Glauben und du wirst Jesus tiefer und tiefer kennenlernen. Und aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Plötzlich schaffst du es in Momenten, kontrolliert zu bleiben, wo du es vorher nicht konntest, weil du weißt, du wirst beobachtet. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Du kannst warten. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Jetzt fängt Gott an, immer mehr sichtbar zu werden. Aus der Ehrfurcht Gottes entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Wenn du Gott fürchtest, musst du einfach deinen Bruder und deine Schwester in der Kirche lieb haben. Stimmt das? Aber Johannes schreibt ja auch, wenn du deinen Bruder neben dir oder deine Schwester nicht lieben kannst, die du sehen und anfassen kannst, wie willst du dann Gott lieben? Den siehst du ja noch nicht mal. Und wenn du dann geschafft hast, Liebe zu den Gläubigen zu haben, dann entwickelst du eine Liebe zu allen Menschen, auch über die Kirchengrenzen hinaus. Das ist die Spirale des Wachstums. Glaube zum vorbildlichen Leben, vorbildlich Leben zu einer tieferen Beziehung mit Jesus, tiefere Beziehung zu mehr Selbstbeherrschung zu mehr Geduld zu mehr Ehrfurcht zu mehr Liebe zu den Gläubigen, mehr Liebe zu den Gläubigen, mehr Liebe zu allen. Mehr Liebe zu allen, strebt nach einem noch vorbildlicheren Leben und nach einer noch tieferen Beziehung zu Jesus und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Krasse ist, mit dieser Botschaft von Gott lasse ich euch jetzt einfach hier so stehen und sitzen. Und es ist bei euch, was draus zu machen oder auch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr was draus macht. Mögt ihr mit mir zusammen einmal aufstehen? Ist jetzt einfach ein Momentum, in dem du reagieren kannst, für dich innerlich. Klar, du kannst nicht als Einzelner jetzt für die ganze Kirche reagieren. Das ist schwierig. Da brauchen wir den Heiligen Geist, der unsere vielen einzelnen Reaktionen miteinander verbindet und der dann etwas für die Zukunft daraus wachsen lässt. Aber für dich persönlich kannst du jetzt und in diesem Moment reagieren. Sag doch einfach zu Gott, Herr, ich möchte, dass mein Glaube etwas sichtbar Attraktives und Einladendes wird, dass aus meinem Leben deine Gegenwart fließt. Jesus sagt im Johannesevangelium, irgendwo 7. Kapitel, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Leg dich doch in diesem Augenblick fest. Ja, ich will, dass mein Glaube etwas Sichtbares, etwas Erfahrbares wird. Und mit diesem Gedanken kannst du dich auch festlegen, dass du deinen Glauben in dieser Kirche einbringen möchtest. In Treue. Begonnen vielleicht mit dem ersten Schritt der Gottesdiensttreue, einfach jeden Sonntag da zu sein. Mit einem zweiten Schritt der Gebetstreue an diesen, ich glaube donnerstags war es, Gebetsabenden teilzunehmen. Im dritten Schritt Kleingruppentreue und dort vielleicht mitarbeiten direkt. Vierter Schritt Mitarbeit in der Gemeinde, Gottesdienst oder sonst wie. Praktische Arbeiten, die sonst keiner machen will. Vorhin haben wir gehört, Küche. Es gibt auch noch Garten und Parkplatz und alles Mögliche. Hey. Lass uns doch aus diesem Sommerloch was Fruchtbares machen. Himmlischer Vater. Herr Jesus, ich bete, dass du das Wort, das ich gepredigt habe, versiegelst in den Herzen. Ich bete, dass du es bewässerst. Und ich bete, dass du in der kommenden Zeit aus deinem Wort Frucht wachsen lässt, Herr. Herr, nimm all das, was von mir oder zu viel war daraus, aber nimm all das, was von dir war, vielleicht von mir zu wenig war, Herr, nimm das und pack das da rein und wirk du und lass du Frucht in deinem Namen wachsen. In Jesu Namen, himmlischer Vater. Und wir rufen über diese Kirche aus, sei ein Licht und sei Salz in dieser Stadt. Im Namen Jesu Christi. Amen.